Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Lesen für euch und ich sitze dann daneben und höre genauso zu. Also wir lesen aus dem aktuellsten Band, der jetzt ganz neu zur Buchmesse herausgekommen ist, In einem fernen Land. Es ist eine Geschichte, die kann man separat lesen von der Hauptreihe. Die Hauptreihe besteht inzwischen aus 8 Bänden, die aufeinander aufbauen. Aber diese Geschichte sind 2 Helden aus der Hauptreihe, die dann hier ein separates Abenteuer erleben. So, es sieht schon ganz gut aus. Leider ist es viel zu hell, dass man die Bilder sieht, aber ich hoffe, es kriegt trotzdem einen kleinen Eindruck vom Abendtrailer. Gut, die Technik gibt mir kein Zeichen. Dann muss ich Ihnen vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen. Arden ist eine klassische Schwert- und Magie-Fantasy mit viel schwarzem Humor. Es ist nicht diese ganz gut gegen ganz böse, sondern in Arden gibt es viele Leute, die ganz normal agieren, und weil der eine die Meinung hat und der andere die andere Meinung, kommt es zu Konflikten, und die Leute sind auch nicht immer so total heroisch, sondern manchmal haben sie auch keine Lust, etwas zu tun, und manchmal haben sie auch Angst vor Dingen. Also ich habe versucht, einen realen Charakter in ein Fantasy-Setting zu setzen und die Leute dann dort ihre Abenteuer erleben zu lassen. So. Gut, geht's los. Also, dann stimmen wir es jetzt ein mit dem Trailer und dann fängt Tobias an zu lesen. Dankeschön.
Ja, herzlich willkommen nochmal zur Lesung. Ich fange jetzt an, einfach am Anfang des Buches, und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Falsch. Was gerade mit ihm geschah, war weit mehr als einfach nur falsch. Nein, schrie er als ihn die Männer brutal hinausschleiften. Es waren mindestens 3, die versuchten, ihn zu bändigen. Ob es noch mehr waren, konnte er bei der gebückten Haltung nicht sagen. Sie hatten ihm grob die Arme auf dem Rücken gebogen und zwangen ihn so mitzukommen. Das oder sein Schultergelenk würde ihm ausgekugelt werden. Vor seinen Augen befand sich nur eine verwirrende Anzahl von Füßen und der sich im Muster wiederholende Fußboden. Sie folgten zunächst einem Gang mit hellgrauen Fliesen und dann, nachdem sie den Palast verlassen hatten, wechselte der Ausschnitt in seinem eingeschränkten Blickfeld. Feiner, heller Sand war durchmischt mit kleinen weißen Steinchen. »Ein Irrtum! Das alles nur ein Irrtum! Ich habe das nicht so gemeint!« zeterte er und hegte die geringe Hoffnung, dass sie ihn doch noch gehen lassen würden. Eine raue Stimme ertönte in seinem Rücken. »Halt die Schnauze, dreckiger Sklave!« Dann traf ihn unerwartet ein Knüppel mit Wucht in die Magengrube. Er krümmte sich noch mehr zusammen, während er keuchend nach Luft drang. Ein anderer Mann mischte sich nun beschwichtigend ein. »Ach, lass ihn doch noch ein paar Worte sagen, bevor wir ihm die Zunge rausschneiden. Dann hat es sich mit dem Reden eh erledigt.« Aus mehreren Kehlen ertönte ein dreckiges Lachen. »Nein«, hauchte er, doch dieser klägliche Protest ging im Tumult der lauten Stimmen unter. Er versuchte, sich loszureißen und bäumte sich auf, doch die Griffe um seine Handgelenke verstärkten sich und die Schergen schrien wild durcheinander. »Pass auf, dass er sich nicht losreißt! Warte, halt ihn gut fest, damit ich ihm die hier anlegen kann!« Er spürte, wie sie versuchten, Lederriemen um seine Handgelenke zu winden und verstärkte seine Anstrengungen, sich zu befreien. »Ja, die können ganz schöne Kräfte entwickeln, wenn sie es mit der Angst zu tun bekommen. Manche werden zu Lämmern und ergeben sich in ihr Schicksal, aber andere werden zu reißenden Bestien. Kannst du das Philosophieren vielleicht mal lassen und uns helfen?« »Ja, ich werde zur Bestie und reiß mich los.« Da traf ihn ein Schlag auf den Kopf und es gelang seinen Peinigern, die Lederschnüre um die Handgelenke festzuziehen. »Gut verschnürt ist halb gewonnen, jetzt wird er sich besser führen lassen«, meinte der Philosoph, und dann hatte er auch noch eine Weisheit für den Gefangenen parat. »Wenn du aufhörst, dich zu wehren, dann ersparst du dir zumindest die Schmerzen im Vorfeld. Ändern kannst du dein Los sowieso nicht mehr, denn das Schicksal aller liegt in der Hand des einen. Ich meine, wie kann man bloß so blöd sein und so etwas zu dem Auserwählten sagen? Sklaven sind schon für geringere Vergehen zu Tode gepeitscht worden.« Von der Phase des aussichtslosen Kampfes glitt er hinab in tiefe Depression. »Das ist alles so falsch. Mit Sicherheit hat solch eine Begebenheit nichts mit meinem früheren Leben zu tun. Warum bloß kann ich mich an nichts erinnern? Gab es dieses andere Leben überhaupt? Oder war ich immer schon der Schreiber Odi? Otto erzählt mir etwas anderes, aber seine Geschichten sind so verwirrend und widersprechen sich. Wer bin ich wirklich? Wenigstens das möchte ich noch erfahren, bevor sie mich umbringen. Dieser Ort hier, mit all seinen Bewohnern, fühlt sich falsch an. So falsch, wie etwas nur sein kann.« Wie so oft hatte er den Umstand, dass er sich an nichts erinnern konnte, schon verflucht. Nur manchmal beschlich ihn ein Gefühl des Vertrautseins. Hatte er diesen flüchtigen Eindruck in einer Situation, so bezeichnete er diesen dann mit wahr. Und wenn dieses vertraute Gefühl nicht kam, dann waren die Umstände eben falsch. Und gerade in diesem Moment war so ziemlich alles falsch. Es war doch nur ein gut gemeinter Ratschlag. Die Hand des dunklen Gottes wird sich noch schnell besinnen und mir die Strafe erlassen, wenn sein ungerechter Zorn verraucht ist. Doch auch diese Hoffnung hörte sich gänzlich falsch an und jeder Schritt brachte ihn seinem unausweichlichen Schicksal näher. Die Fesseln schnitten in seine Handgelenke, als er äußerst unsanft gezwungen wurde, sich noch mehr vornüber zu beugen. Dabei klappte der Nasenring, den er als Zeichen eines Sklaven trug, nach oben und drückte gegen seine Nasenflügel. Die feinen Ketten, die daran befestigt waren, erhöhten das Gewicht noch zusätzlich und baumelten lästig vor seinem Gesicht herum. Er schüttelte den Kopf, um wenigstens diesen Ungemach Herr zu werden. Doch die Männer, die ihn abführten, verstanden seine Regung falsch und einer griff in den eh schon ziemlich straff sitzenden Halsriemen. »Hey, Freundchen, jetzt ist aber Schluss. Keine Metzen mehr, sonst wird's ungemütlich.« Als ob es noch viel ungemütlicher hätte werden können. Derart gewürgt, stieß er ein klägliches Röcheln aus und verzichtete auf jede weitere unerwünschte Bewegung.
»Bei den Göttern! Sie ersticken mich! Ist das jetzt das Ende?«
Er konnte es immer noch nicht fassen, hatte er doch nie jemandem etwas Böses getan. Dann wurde der Halsriemen plötzlich wieder losgelassen, was ihm einen befreienden Atemzug gestattete. Es tat gut, als sich seine Lungenflügel erneut ungehindert mit Luft füllen konnten. Doch ehe er sich's versah, bekam er einen harten Stoß in den Rücken, der ihn vorwärts schleuderte. Er stolperte und stürzte der Länge nach hin. Dabei landete er unsanft mit dem Gesicht im Dreck und der raue Sand schürfte ihm die Haut von der Wange. Was zuvor geschah. Doch ehe er sich's versah, bekam er einen harten Stoß in den Rücken, der ihn vorwärts schleuderte. Er stolperte und stürzte der Länge nach hin. Dabei landete er unsanft mit dem Gesicht im Dreck und der raue Sand schürfte ihm die Hand von der Wange. Obendrein flog ihm eine gute Ladung feinen Sandes direkt in den offenen Mund und Prinz Raiden spuckte prustend aus, während mehrere widerliche Sandkörner zwischen seinen Zähnen knirschten.
»Scheiße, die Magie ist weg«,
stellte er mit Ernüchterung fest, denn sonst hätte er keinen so herben Austritt aus dem Tor hingelegt. Dieses Versiegen der Magie kam nicht ganz unerwartet, doch irgendwie hatte er darauf gehofft, dass die Dinge doch etwas anders laufen würden. Seine Hände krallten sich im feinen Sand fest, während er den Kopf hob, um sich umzusehen. Meilenweit erstreckte sich nichts als sanfte Sandhügel unter einem strahlend blauen Himmel. Die Sonne stand erst eine Handbreit über dem Horizont und die derzeit herrschende Temperatur war gerade noch annehmbar. Allerdings versprach der wolkenlose Himmel, dass es bald unerträglich heiß werden würde. Für einen Moment schloss Prinz Raiden die Augen und ließ sich auf den Rücken rollen. Dabei stöhnte er leise.
»Die Poxe am Arsch, ich bin in einer beschissenen Wüste.«
Diese Erkenntnis baute ihn nicht besonders auf, denn weit und breit schien es keinem. Dann aber gab sich Prinz Raiden einen Ruck und beendete seine durchaus selbstmitleidiges Gejammer. Er setzte sich auf und befühlte zunächst in der Wange. Sie brannte. Aber das war hier draußen das kleinere Übel, denn bald für eine unerbittliche Hitze sorgen. Doch darüber hinaus Raiden nicht sonderlich verzweifelt, denn der kluge Magier baut vor, um für jeden Fall zu sein. Daheim in Naganor hatte er in aller Eile ein paar Artefakte in die Gürteltasche gestopft, wovon eines ein äußerst kostbares Stück war. Ein großes, tragbares, magisches Tor. Um den Torzauber mit einem Subjekt zu verbinden, hatte es eines sehr wertvollen Blutdiamanten bedurft, ausgesprochen kunstvoll in eine Fassung in Form eines Miniaturtores aus purem Gold geworden war. Dieses nützliche Artefakt hatte er zuallererst eingepackt. Wenn er in großer Eile war, hatte er anschließend kurzerhand alles eingesammelt, was sich in Reichweite. Nun löste er den Riemen, um die Tasche zu öffnen, tastete das kleine Tor und zog es heraus. Er stellte es vor sich in den Sand, suchte er mit großer Konzentration nach seinen Adern. Doch die waren dermaßen, dass er nicht einmal aus eigener Kraft scannen konnte. Ein harter Schlag für einen hohen Magier. Da steht es vor mir, das segensreiche Tor, und ich bin nicht einmal in der Lage, es zu aktivieren. Aber vielleicht kann ich mit Hilfe der anderen Artefakte etwas zu. Der restliche Inhalt der Tasche waren ausnahmslos Ringe und die wie eine kleine Armee vor dem Tor aufgereiht. Meister Raidens Stirn legte sich. Also welcher Ring macht nun was? Die Ringe waren mit verschiedenen Schmucksteinen versehen und da Meister Raidens Erinnerungen eher unwichtige Artefakte äußerst mangelhaft waren, gab das hilfreiche Hinweise auf die Schmuckstücke. Ein Rubin, der steht für die Macht. Feuerbälle sind das Letzte, was ich jetzt hier draußen bei der Hitze gebrauchen könnte. Ich suche einen Sammler, um die Kraft der Ringe auf mich zu ziehen. Aber ich komme mir gerade so jämmerlich blind vor, wie ein Unmagischer. Raiden griff nach einem Ring mit einem blauen Saphir und streifte ihn sich über den linken Zeigefinger. Er ballte die Hand zur Faust und streckte den Arm gerade nach vorne. Dann sprach er der Intonierung kreisblau. In der hehren Erwartung, eine gewaltige Eislanze würde hervorschießen. Die hochtrabenden Erwartungen wurden je enttäuscht. Ziemlich langsam bildete sich über dem Saphir ein kleiner Eisklumpen. Als er die Größe einer Traube erreichte, löste er sich ab und fiel ganz unspektakulär zu Boden.
Was für ein Stein meiner Sammlung,
war Meister Raidens erste Überlegung. Hatte er doch auf eine weitaus spektakulärere Wirkung gehofft. Dann aber begann er das ganze Ausmaß der Katastrophe zu erahnen.
Ach, sie machen alles kaputt.
Nicht nur ich habe meine Magie eingebüßt, sondern auch die Artefakte gelitten. Hektisch griff er nach dem Feuerring und sprach die Intonation. die entsprechende Intonierung. Nichts tat sich, seine Befürchtung bestätigte. Bei den Göttern, wenn das Tor jetzt auch noch kaputt ist, zu Fuß durch diese verfluchte Wüste wandern. Wie lange mag das dauern? Tage? Vielleicht sogar Monate? Meister Reiten presste frustriert die Lippen auf. Naja, zumindest habe ich etwas Wasser. Der traubengroße Eis hatte sich mittlerweile fast aufgelöst und einen kleinen dunklen Fleck im Wüstensand hinterlassen. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Noch habe ich ein paar Ringe und wenigstens einer davon könnte trainieren. Systematisch begann Meister Reiten nun die einzelnen auszuprüfen, während die Sonne langsam höher stieg und mit zunehmender Kraft die Wüste aufheizte. Höchste Konzentration war angesagt, als Meister Arbeit versank. Er hasste Fußmärsche und würde zunächst alles daran setzen, Möglichkeiten auszuschöpfen. Bald hatte er die Fähigkeiten der Ringe herausgefunden, Artefakte überhaupt noch über eine gewisse Magie verfügten. Jene Ringe, die keine Macht mehr besaßen, hatte er achtlos beiseite geworfen und da lag nun ein kleines Vermögen an Gessen im Sand. Mit dem verbliebenen Rest versuchte er das Tor zu aktivieren. Dabei hatte er drei Ringe über einen Finger gestreift und hielt zwei schwitzenden Händen ganz nahe aneinander, ohne dass sie sich dabei berühren durften. Langsam führte er seine Hände in die Nähe des Blutdiamanten, der seinen Schnellen bedeuten konnte. Ganz langsam, ich spüre die Kraft schon so deutlich. Die Ringe dürfen nicht aneinanderstoßen, damit die Verwebung funktioniert. Verdammt, mit Artefakten ein unverhältnismäßig mühsames Unterfangen. Sonst geht das alles so leicht. Er zitterte etwas und zwang sich mit tiefen Atemzügen zur Ruhe. Ja, damit die Magie überspringen kann. Plötzlich gab es eine Entladung und ein Feuer kerzengerade in die Höhe, um dort in einer ohrenbetäubenden Detonation zu verpuffen. Dabei versenkte sich Prinz Reiten die Fingerkuppen und ließ die Ringe fluchend fallen, während er einen Satz zur Seite machte. Ach, verdammt, brüllte er unbeherrscht. Hier in der Wüste konnte er denkenlos gehen lassen, war ja schließlich keiner da, der ihn hören konnte. Außer der verfluchten, sandigen Endlosigkeit und ihr schrie er all seine Wut entgegen. Eine Poxe, ich will einfach nur heim und das sofort. Ist das etwa zu viel verlangt? Für meine heldenhafte Aufopferung? Ich hätte in den Tunneln sterben können. Ich rette selbstlos die Welt, nur um jetzt in dieser Dreckswüste elendig zu krepieren. Ganz so drastisch war seine derzeitige Situation zwar nicht, denn seine Hoheit hätte Fuß auf den Heimweg begeben können, aber noch war seine Verzweiflung nicht groß genug, als er tatsächlich in Betracht gezogen hätte. Obendrein war Prinz Reiten für einen Fuß im Sand nicht besonders gut gerüstet, trug er doch ganz normale höfische Kleidung, Baden Klimazone angemessen war. Seine Füße steckten in verzierten Kniehosen. Über eine enge, verhältnismäßig schmucklose Lederhose hing der Saum eines Hemdes bis auf die Oberschenkel und um die Taille hatte er einen breiten Gürtel geschlungen, der mit lauter kleinen Wappen Naganos verziert war. Über dem mit Rüschen besetzt trug er ein ärmelloses Wams mit Rautenmuster. Die Kleidungsstücke, matt oder glänzend, waren allesamt in seiner bevorzugten Farbe, nämlich schwarz. Aufbrausenden Zorns verflogen war, analysierte Prinz Reiten seine derzeitigen Objektive. Zunächst zog er sich das Wams aus und hängte zum Schutz gegen die Sonne gleich einem Hut über den Kopf. Dann zog er sich die drei Ringe, damit er den Heilring in seiner Hand, in seiner angestammten Funktion konnte. Er erinnerte sich, dass besagte Ring einmal sehr Kräfte besessen hatten, doch nun war er zu einem kläglich schwachen Artefakt verkommen. Hilfe her, Hilfe her, intonierte er und das Brennen in ihm ließ langsam nach. Hoffentlich verbraucht sich der Ring nicht gänzlich, den Verbindungszauber nicht mehr herstellen. Aber die Heilung war schnell abgeschlossen. Er begann anschließend nach jenen zwei Ringen zu suchen, die er zuvor vor Schreck weggeworfen hatte. Dabei wurde ihm erst bewusst, welch großes Glück er gerade gehabt hatte, die Entladung sich nicht nach oben manifestiert, sondern stattdessen flächig, dann hätte er ganz andere Verletzungen erleiden können. Noch während seine Suche andauerte, hatte er eine Vermutung darüber, weswegen der Zauber nicht haben könnte, und so beschloss er, einen neuen Versuch zu wagen. Allerdings hatte er dafür die zwei Ringe. Den ersten Ring hatte er bald entdeckt, doch der zweite bei diesem ungewollten Versteckspiel als hartnäckiger. Er kann ihn nicht, kniete genau hier vor dem Tor, und bin schräg weggesprungen, versuchen, den Hergang zu rekonstruieren. Zunächst ging er noch einmal davon, dass der Ring weiter weggeflogen war, aber bald beschlich ihn die Vermutung, dass die Quark auf das Artefakt gewirkt hatten, dass dieses stattdessen heftig aufgeschlagen war und unter dem Sand vergraben lag. Mit seinem Blick suchte er die Umgebung und das kleine Gold genauestens ab. Und als er alle Hoffnung schon aufgeben wollte, da bemerkte er im des Artefakts eine kleine Mulde und freudige Erregung mächtigte sich seiner. Dort könnte er sein. Bitte, lieber Gott, lass mich den Ring finden. Grub er und die Götter hatten ein Nachsehen mit ihm. Da glitzerte das Verschollene noch halb begraben im Sand und Prinz Raiden zog den Ring hastig hervor, um ihn wieder sicher in die Hand zu halten. O Kleinod mein, ein mit meinem Herzelein, so magst du sein auf ewig mein. Zwar bezog sich dieser Vers sicherlich nicht auf magische Ringe, doch er war sehr gut dazu, Prinz Raidens derzeitig herrschendes Glücksgefühl auszudrücken. Auf ein neues. Und diesmal mache ich es anders. Voller Zufall wurden die Artefakte in der entsprechenden Reihenfolge aktiviert und dann ganz vorsichtig an das Tor herangebracht. Die roten Adern des Blutdiamanten begannen zu verschwimmen und schon erschien ein kleiner Fleck im Farbenwirbel des Torzaubers. Dann aber gab es einen kleinen Puff und der Blutdiamant verhöhnte Prinz Raiden, indem er seine ursprüngliche Gestalt annahm. Der hartnäckige Herr vernagelte einen weiteren Versuch, der ihn jedoch nicht weiterbrachte, als bis zu jenem Punkt minimale Farbwirbel auftauchte. Das Feld reicht bei weitem, um das Tor zu initialisieren. Sonst könnte ich zumindest eine Botschaft hindurchsenden, den Fluss irgendwie verstärken. Aber darin lag ja die Krux. Seine Magie liegt und aus den Artefakten konnte er nicht genügend magische Kraft herausholen. Doch das wollte Raiden einfach nicht wahrhaben. Und er versuchte es wieder und immer wieder, allerdings. Dann legte er erschöpft eine Pause ein und stillte seinen Durst mit dem Eisring. Auch ein mühseliges Unterfangen, denn die kleine Eistraube wuchs nur langsam, so schnell verzehrt. Dennoch war das Eis bei der Hitze ein köstlicher Genuss. Prinz Raiden hielt den Ring schützend in den Schatten seiner improvisierten Kopfbedeckung und betrachtend, wie sich nun schon zum fünften Mal die kleinen Eiskristalle bildeten. Und wenn sich das Tor gar nicht mehr aktivieren lässt, wenn es ebenfalls kaputt ist, eine wahrlich furchtbare Vorstellung, wie viele Tage würde ich meine Adern erneut erstarken? Was das anbelangte, war die Lage ziemlich groß. Selbst wenn Prinz Raiden das in seinem schnöden selbst öffnen wollte. Derart ausgebrannte Adern konnten Monate brauchen, bis er wieder genügend Magie angesammelt hatte, um auch nur einigermaßen wirken zu können. Darum musste sich Prinz Raiden langsam aber sicher mit einer alternativen Lösung. Vielleicht befindet sich irgendwo in der Nähe eine Siedlung. Und wenn er unter Menschen ist, dann finden sich andere Lösungen. Ein Pferd zum Beispiel. Das wäre schon um vieles besser als ein strapaziöser Fußmarsch. In welche Richtung möchten liegen? Prinz Raiden saugte das bisschen Eis vom Ring, um runterfallen zu lassen, bevor er sich dann in alle Richtungen umsah. Sand, Anthügel, gelber Sand, unendlich viel Sand. Halt, das dort. Und er kniff die Augen zu dünnen Schlitzen zusammen, um besser sehen. In ziemlicher Entfernung bewegte sich etwas. Instinktiv wollte Prinz Raiden schaffen und nach all den Jahren als Magier reichte es bei ihm normal aus, wenn er nur daran dachte, damit der Zauber wie von selbst geschah. Da tat sich natürlich nichts dergleichen. Verdammtes unmagisches Dasein, wie er diesen Missstand, während er sich erhob. Dabei rutschte ihm das schattenspendende Wams und fiel hinunter in den Sand. Doch Prinz Raiden hatte gerade Wichtigeres im Sinn als gerade. Schließlich konnte dort in der Ferne seine Rettung nahen. Im Augenblick konnte er nicht mehr erkennen als einen dünnen, schwarzen Strich, der sich langsam vorlegte und gerade im Begriff war, in einer Senke zwischen zwei Sanddünen zu verschwinden. Wer mag das sein? Wunderte sich Prinz Raiden. Die Gestalt in der Weite der Wüste erschien ihm durchaus verdächtig. Dafür drei plausible Erklärungen zu geben. Entweder sie suchen nach mir, oder dort ist irgendein absonderliches Tier. Und mit wachsendem Unbehagen stellte er fest, dass er keine einzige Waffe bei sich trug. Sollte ich mich verstecken? Aber das tat er dann doch nicht, sondern starrte voller Neugierde in die besagte Richtung, in der er zuvor den schwarzen Fleck erspäht hatte. Und tatsächlich die Silhouette bald wieder auf dem Kamm einer Düne auf. diesmal schon etwas näher, sodass nun deutlich die Form eines Menschen zu erkennen war, wodurch sich Prinz Raiden in Erleichterung und seiner ersten Annahme bestätigt fühlte. So, soweit erstmal Buch. Wir sehen, unserem Prinz Raiden geht es nicht besonders gut. Und es kommt noch schlimmer. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sind jetzt noch hier hinter der Wand anzutreffen. Ansonsten auch an unserem Stand H321, kurz in diese Richtung. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.